Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans, einen Tag nach der Expo sitzen oder stehen, mal so, Jörg und ich hier im grauen Freiburg und lassen die Expo Revue passieren. Jörg, grau war es ja auch in München. Wenn du die Augen schließt, was bleibt von dieser Messe haften?
Ich kriege meine Augen kaum auf, also von daher höre ich vor allem ein großes Klingeln im Kopf von all den Gesprächen, die ich geführt habe. Keine Ahnung, wird bestimmt über 100 gewesen sein, wenn nicht noch mehr. Das alles zu sortieren ist schon eine echte Aufgabe. Und was haften bleibt, habe ich auch ein bisschen in unseren Limo-Statements eingefangen.
Nochmal, was vielleicht in den Statements nicht kam, was aber immer wieder doch eine Rolle spielte, war das Thema Defense. Fand ich sehr spannend, wobei so richtig überraschend war es ja dann auch nicht, dass sich alle möglichen Asset-Klassen jetzt mit dem Thema Defense beschäftigen müssen. Man ist da noch am Anfang. Ich glaube, ich habe schon gehört, dass es verschiedene große Aufträge gibt in diesem Bereich. Professor Erdeli von der BIMA hat darüber sehr interessant referiert. Und dieses Thema werden wir sicherlich in Zukunft weiter beobachten müssen. Jörg, wie ging es denn mit diesem Thema ESG? War das noch ein Thema auf der Messe?
Ja, natürlich war es noch ein Thema. Es geht jetzt ein bisschen mit gebremster Kraft voran seit Omnibus. Aber die ihre Immobilie fit für den Verkauf machen wollen, die gucken natürlich, dass es auf dem aktuellen ESG-Stand ist, die Immobilie, weil sonst haben sie große Abschläge in Kauf zu nehmen. Ansonsten, wer seine Immobilien im Bestand behält, macht nur das Notwendigste an Nachhaltigkeitsmaßnahmen.
Eine Sache noch, den Link zum Haufe Immobilienportal, Chaka, mit aktuellen News und Infos gibt es in den Shownotes. Außerdem könnt ihr die Immobilienwirtschaft-App frei zugänglich nutzen. Gibt es Anregungen zu Limo, dann schreibt uns das unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Und ich danke natürlich der Technik Severin Gauthier und heute besonders Nico Usbeck.
Ob Persönlichkeit des Jahres, Best Brand, Makler des Jahres oder Green Project. Diese und weitere Kategorien honorieren die Leistung von Immobilienprofis beim legendären Branchen Award, dem Deutschen Immobilienpreis Powered by Immowelt. Bewerben Sie sich jetzt bis spätestens 31. Oktober 2025 und nutzen Sie die Chance, um sich selbst, Ihr Team oder Ihr Projekt auf das nächste Erfolgslevel zu bringen.
Ja, so fangen wir an. Ich finde, wir sollten uns ganz kurz mal über den Markt schauen. Ich habe ein Statement hier von Susanne Eickermann-Riepe, Präsidentin von RICS Europe, die ja designierte Präsidentin von RICS Worldwide ist. Da ging es um die Frage, ob Deutschland denn immer noch der Safe Haven ist. Und sie meinte darauf:
Wenn man sich mit globalen Kollegen unterhält, das Interessante ist, Deutschland galt ja immer bisher als Safe Haven aufgrund der politischen, wirtschaftlichen Stabilität, guten Ergebnissen. Das haben sie jetzt auch alle abgehakt.
Oha, abgehakt, das hört sich bitter an. Jedenfalls ist die Zeit reif für neue Strategien. Flexibles Handeln ist das Thema bei der Bayern LB, das meint Bernd Mayer, Bereichsleiter Immobilien.
Wir haben uns im Inland unsere Regionalisierung abgeschlossen. Das heißt, wir haben unsere 4 Standorte jetzt aufgebaut. Gleichzeitig sehen wir auch, dass wir unser Produktangebot erweitern mussten. Wir werden uns in Zukunft auch stärker dem Segment Hotel widmen. Wir wollen auch stärker wieder noch weiter Logistik, Wohnen und auch Sozialimmobilien widmen, um einfach auch dem Trend des schwächelnden Büroimmobilienmarktes, entgegenzuwirken. Darüber hinaus haben wir letztes Jahr auch international neue Märkte erschlossen. Unser Büro in Amsterdam haben wir eröffnet. Wir gucken uns auch andere europäische Märkte an, um einfach weiter zu diversifizieren, weil grundsätzlich gilt bei uns, dass wir weiter unser Portfolio wachsen wollen. Und wachsen wollen in der Zeit ist nicht einfach. Deswegen muss man durchaus ein bisschen flexibel reagieren in der Strategie.
Die Zeit ist nicht einfach. Zufrieden mit den Impulsen, die aus der Politik kommen, ist die Immobilienwirtschaft nicht. Exemplarisch dazu Iris Schöberl, Präsidentin des ZIA.
Mein Spruch dazu ist, konstruktiv enttäuscht ist die Branche. Der Bauturbo wird jetzt im Ende Oktober, November wird er jetzt mal durchs Parlament sein. Dann läuft er. Dann liegt es komplett in den Händen der Kommunen, ob sie ihn nutzen oder nicht. Das ist der kleine Nachteil, dass man ja da gar keinen Zwang übt, sogar das sogar noch weicher gemacht hat. Deswegen fordern wir, und ich finde es einfach nur richtig, dass man eine Evaluierung macht nach 2 Jahren, wo jede Kommune in Deutschland liefern muss, wie viel Baugenehmigungen sie nach 246e vergeben hat. Dann kann man sagen, ist es ein Turbo oder ist es eine Schnecke?
Und Dirk Wohltorf, Präsident des IVD, meint,
die Immobilienwirtschaft, die steht bereit. Das kriege ich aus allen Gesprächen mit. Man möchte mit eigenem Kapital, mit eigenem Risiko den Wohnungsneubau und auch die Sanierung im Bestand anschieben. Aber wir brauchen einfach positive Signale auch von der Politik und brauchen endlich mal wieder 2, 3 Gesetzesumsetzungen pro Immobilieneigentümer, pro Vermieter und nicht immer gegen uns. Ich habe Lust drauf, viele andere haben Lust drauf, aber die Politik muss endlich helfen, dass wieder Schwung in den Markt kommt. Und da wünsche ich mir mit der neuen Bundesbauministerin, dass sie das auch so sieht und uns mehr unterstützt und weniger blockiert.
Ingo Lindner, Geschäftsführer FI Projects, bringt das Thema Förderung auf den Tisch.
In unserer Branche spielt das Vertrauen und die Verlässlichkeit eine große Rolle. Und das finden wir in den KfW-Programmen leider nicht wieder. KfW-Programme werden aufgelegt und wieder storniert. Und das oft ohne Ankündigung, und darauf können wir keine Kalkulation aufbauen. In der Regel kommt so eine Einstellung eines Programms dann zur Unzeit und dann fällt für uns ein Projekt vom Tisch.
Und ist es in den Ländern und Kommunen tatsächlich besser? Kann es da nicht auch sein, dass irgendwelche Fördermittel dann zu Ende gehen und oder nicht mehr abgerufen werden können?
Da haben wir die Erfahrung noch nicht gemacht. Das ist tatsächlich so, dass die Kommunen und Länder andere Befindlichkeiten haben als die KfW. Die KfW hat Geld zu verteilen und die Politik schießt das Geld dafür ein. Die Länder wollen in der Regel Projekte fördern und wollen in der Regel Wohnen fördern und werden schon sehr gut aufpassen, dass sie das nicht im Keim ersticken, indem sie durch wenig Verlässlichkeit die Projekte unmöglich machen. Wer als Ministerin proklamiert, dass sich die Baukosten in Deutschland halbieren ließe, macht dadurch deutlich, wie weit sie von der Praxis entfernt ist.
Was ist nun eigentlich mit dem ESG-Thema? Wächst das, gedeiht das oder stirbt es langsam ab? Dazu Caroline Dose, Managing Director Asset Management bei der HIH.
Die Frage, die wir uns als Immobilieneigentümer oder Treuhänder von fremden Vermögen stellen müssen, kennen wir die Risiken und müssen wir nicht jetzt auch handeln, um unsere Immobilien resilient zu machen? Können wir damit in 10 Jahren, 15 Jahren kann darin gewohnt und gearbeitet werden? Die Fragen sind doch spannend und ich finde es sehr schade, dass ESG gerade nicht mehr so im Fokus steht.
Und Andreas Beckers, Geschäftsführer DAL Real Estate Management, meint,
ESG ist mit seinen Komponenten überhaupt nicht auf dem Rückzug, aber insbesondere der CO2-Footprint, Fußabdruck, ja, der CO2-Fußabdruck von Gebäuden, der ist gar nicht mehr im Fokus, sondern das, was tatsächlich durch die Leitungen läuft. Strom, Gas, Wasser. Das ist kostenrelevant und diese Themen kommen jetzt stärker in den Fokus. Also die wirtschaftliche Komponente von ESG muss sich noch durchsetzen. Und in dieser Übergangsphase sind wir gerade. Von schaue ich durch eine grüne Brille, habe ich einen moralisch-ethischen Ansatz oder habe ich eher einen wirtschaftlichen Ansatz? Nachhaltigkeit eben nicht nur als Generationengerechtigkeit und hinterlasse der nächsten Generation einen sauberen Planeten, sondern tatsächlich, wie komme ich da wirtschaftlich hin?
Susanne Eickermann-Riepe meint dazu ganz lapidar.
Ich glaube, jeder, der bei der Bank gesessen hat und einen Kredit haben wollte, weiß schon, dass Nachhaltigkeit weiterhin auf der Agenda steht. Wenn man sich mit globalen Kollegen unterhält, sie sehen natürlich Europa durchaus als Safe Haven für resiliente, nachhaltige Bauweise.
Auch Jörg hat zu diesem Thema einige Statements eingeholt.
Ich habe auf der Expo Real Alexander Ubach-Uttermöhl vor mir sitzen. Er ist Geschäftsführer von Lava Energy. Alex, mich interessiert als Steckenpferd, wo Immobilien oder Wohnungswirtschaft auf Energie trifft. Das finde ich total spannend. Das wird uns sicherlich in Zukunft sehr beschäftigen. Was muss man dabei beachten?
Der Schnittpunkt ist, dass der Gebäudewert ganz eng zusammenhängt mit der energetischen Einstufung der Bestandsgebäude und die wiederum hängt maßgeblich von der Wärmeerzeugung ab. Und da sind wir wieder bei der Energie. Und deshalb sollten wir einen Fokus darauf legen, dass die Branche da professionalisiert. Und wir haben gute Erfahrungen gemacht, dass eben Experten diese technischen Anlagen betreiben. Und wir stehen dafür, dass wir sie eben nicht nur designen, betreiben, finanzieren, sondern auch über die Jahre und teilweise Jahrzehnte auch so weit in Schuss halten, dass der Mieter sich darauf verlassen kann, zu stabilen Wärmepreisen immer eine warme Wohnung zu haben.
Ich sitze hier mit Philipp Erler, Co-CEO von Gropius. Philipp, ihr habt ja ganz viele robotergesteuerte Produktionsmechanismen. Mich interessiert immer die Softwarefrage auch dabei. Software Manufactured Design. Wie funktioniert das und was bietet das eigentlich dem Markt?
Ja, wir haben uns die letzten Jahre damit beschäftigt und das die Plattform hingestellt, um Unikat in Serie zu bauen. Und das heißt, in unserer Software können wir ganz flexibel Gebäude gestalten. Das geht natürlich auch normalerweise so. Der entscheidende Punkt ist aber, dass wir die in dem Moment, wo wir einen Grundriss festlegen, wo wir die Kubatur mit dem Kunden gemeinsam entwerfen, dass wir in dem Moment schon genau wissen, wie wird das Ganze produziert.
Was hat die Software eigentlich für eine Auswirkung auf den Kunden? Seid ihr unendlich skalierbar?
Unendlich ist immer so eine Frage. Da braucht man natürlich dann auch die entsprechenden Produktionsstätten. Der entscheidende Teil ist, glaube ich, eher, dass wir in unseren aktuellen Projekten, die wir für unsere Kunden bauen, sehen, wie groß die Flexibilität zwischen den Projekten ist. Eben eine Nachverdichtung im Hinterhof, ein sehr großes Wohnviertel, was wir bauen, auf unterschiedlichen Ausstattungsmöglichkeiten oder Niveaus mit ganz unterschiedlichen Grundrissen, aber eben zu einem sehr, sehr wettbewerbsfähigen Preispunkt, weil die Software uns in die Lage setzt, eben genau die Wünsche des Kunden zu adressieren.
Ich spreche mit Max Mehran, er ist Geschäftsführer von ReGreen. Und Max, wir haben uns jetzt unterhalten über, sag mal, ESG-Sanierung ohne Aufwand. Ich meine, ohne Aufwand ist nichts, alles kostet was, alles bringt irgendeinen Benefit. Jetzt, wo ESG mit dem ganzen Omnibus quasi ein bisschen auf Halde gelegt ist, wo stecken die Leute ESG-Aktivitäten gerade rein, deiner Beobachtung nach?
Also was sehr interessant ist, ist, dass das Thema ESG als Strategie, als sogenanntes Value Signaling wirklich völlig out ist. Man merkt, dass das im Markt einfach nicht mehr nachgefragt wird. Aber ESG im Sinne von, wir reduzieren CO2 und machen die Immobilie zukunftssicher und ehrlich gesagt auch marktfähig, das ist absolut stark in der Nachfrage. Also bei uns ist es so, dass die meisten Kunden inzwischen verlangen, hey, wir wollen eine ESG-Sanierung haben, weil wir das Gebäude jetzt abstoßen. Und bevor wir das machen, machen wir es lieber zukunftssicher, damit wir einen besseren Preis bekommen. Das ist so ein ganz typischer Kunde, der gerade bei uns anklopft. Ja.
Okay, und wir hatten auch darüber gesprochen, dass ESG quasi beim Hübschen der Braut wichtig ist, nicht aber für den Betrieb. Habt ihr auch für die Leute, die nur Gewerbegebäude im Betrieb haben, eine Lösung?
Ja, natürlich. Also wir wünschen uns natürlich sehr, dass die meisten von den Menschen, die große Gewerbeimmobilienportfolios haben, realisieren, dass sie dort ein riesiges wirtschaftliches Potenzial haben. ESG ist keine Kostenstelle, sondern eine Einnahmenquelle. Ja, wir können ihnen mit Batterietechnik, PV und Wärmepumpenkaskaden IRRs schaffen, die zwischen 10, 15, sogar 17% liegen. Das geht aber natürlich nur, wenn sie sich darin dann auch im Investment beteiligen.
Ich sitze hier mit Werner Ottilinger, er ist Geschäftsführer in der Sauter-Gruppe. Herr Ottilinger, wenn Sie gucken, ich bin so ein bisschen auf der Spurensuche, wo denn Technologie im FM bereits hilfreich ist. Was ist das, was zurzeit am besten geht bei Ihnen?
Am besten gehen Modelle, um Energie einzusparen und dadurch auch CO2 zu reduzieren. Aber die Modelle laufen nur dann, wenn sie ein ROI haben unter 2 Jahre oder am liebsten unter 1 Jahr. Das heißt, es fehlt uns das langfristige Denken, dass Energie einsparen erstmal ein Invest bedeutet. Und da braucht es ein Umdenken, dass man das auch über den Vordergrund stellt. Und zum Umdenken braucht es ein klares Statement der Bundesregierung. Wie geht es weiter mit GEG? Wie geht es weiter mit der Nachhaltigkeitsberichtspflicht? Dann können wir die heutigen Produkte und Dienstleistungen, die wir kennen, sehr, sehr effizient einsetzen.
Okay, und das heißt, ein ROI mit 5 Jahren wird schon überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen?
Ist nicht mehr diskutabel. Selbst mit 2, 2,5 Jahren muss diskutiert werden, am liebsten alles unter 1 Jahr, damit man es gar nicht erst aktivieren muss.
Okay, das ist eine spannende Aussage. Das gibt mir direkt die Vorlage, um eine Frage an Erik Giese, Geschäftsführer von Meteor Viva, zu formulieren. All Ihre Geschäftsmodelle, die Sie anbieten, die haben ein ROI unter 2 Jahren?
Ist es so, dass wir die ROI meistens unter 2 Jahre hinbekommen inzwischen, weil wir die ganze Produktion beziehungsweise auch die ganze Projektierung optimiert haben. Wir garantieren nach wie vor ein ROI von 5 Jahren. Aber wie Herr Ottlinger auch sagt, sind diese 5 Jahre ROI, die vielleicht vor 2, 3 Jahren im Endeffekt noch Bedingungen waren, die werden momentan, wird es eng am Markt, damit im Endeffekt den Kunden zu überzeugen.
I'm sitting here with Klaas Boosma. He's the COO of Planon Real Estate. And Klaas, I'm really happy to have you here. And we're discussing all the subject, what software can do for ESG, because we have a real dilemma between the owner and the user. Yeah, the owner has to invest, but the user has the benefit from it. What can Planon do to solve this dilemma?
I think we can really help. On the one hand, we've done years before, we can indicate the financial impact on decisions regarding ESG. So if you invest as a landlord or an investor into more sustainable real estate, then it comes with an investment, but there's also a benefit, more exit value, more rental potential, more green premium or brown discount. And there's a lot of evidence that is really happening in real estate. So more sustainable real estate is worth more. But we can also help indicate if it really helps in the more operational part.
Es gibt Leidensdruck in verschiedenen Bereichen. Klaus Saloch, Head of Industry Relations beim Portal Kleinanzeigen.
Wir werden morgen eine hochinteressante Panel-Diskussion haben mit Bauträgern über die Herausforderungen in der Vermarktung von Neubauimmobilien. Also welche Strategien muss man anpassen, damit man Selbstnutzer reaktiviert, die ja praktisch weggefallen sind. Wie kann man Kapitalanleger einen höheren Anreiz schaffen, in den Neubau zu investieren? Und passend dazu werden wir morgen dann unser aktuell neuestes Neubauprodukt vorstellen.
Der Transaktionsmarkt springt so langsam wieder an. John Philipp Niemann, Chief Revenue Officer McMakler, beginnt erneut eine Diskussion, die es schon vor vielen Jahren gegeben hat. Vielleicht wird ihr vor dem Hintergrund des zunehmenden Interesses an Maklergemeinschaftsgeschäften wieder Leben eingehaucht.
Aus meiner Perspektive ist das die Zukunft. Wir müssen nur ins Ausland schauen, gerade zu unserem großen Bruder in Amerika, wo das der Fall ist. Relativ einfach, ich habe eine klare Interessensvertretung. Der Einkaufsmakler folgt den Interessen des Verkäufers, ist sehr analytisch, kann den Marktpreis richtig einschätzen, kennt sich im Markt gut aus. Und der Verkäufer hat auch diese Fähigkeiten, aber ist viel stärker auf der emotionalen Seite, kann den Käufer beraten, was ist das richtige Produkt. Also diese Aufteilung macht Sinn. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt. Und da gibt es ja verschiedene Akteure auf dem Maklermarkt aktuell. Das ganze Thema Gemeinschaftsgeschäft. Denn wenn ich das aufgeteilt habe in Einkaufs- und Verkaufsmakler, da wird es viel leichter, auch Gemeinschaftsgeschäfte zu realisieren.
Das Thema Vergütung im Property Management ist ein großes. Dazu Thomas Junkersfeld, Geschäftsführer bei der B&L Property Management GmbH.
Gerade jetzt, wo wir mit gestiegenen Gesellschaftskosten zu kämpfen haben, insbesondere auf der Personalseite. Und wir leben in einem margenarmen Geschäft. Das haben wir schon immer getan. Das war schon immer unsere Situation. Aber die Spannung und die Dynamik, die aktuell vorherrscht, ist so extrem, wie wir es noch nicht hatten.
Jörg hat noch andere Stimmen aus dem Asset Property und Facility Management gesammelt.
Ich sitze hier mit Dominik Barton, geschäftsführender Gesellschafter der Barton Group, Familienholding. Herr Barton, wir sprachen über die Wichtigkeit des Wohnens innerhalb eines Immobilienportfolios.
wir stehen für Wohnen Deutschland und sehen auch, dass die Möglichkeit besteht, auch interessante Investitionen in der Zukunft zu tätigen. Die Preise sind nicht im Fallen, sie sind in der Seitwärtsbewegung mit der Tendenz Richtung Norden. Und deswegen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, in Wohnen zu investieren.
Und hängt es damit zusammen mit der einfachen Erkenntnis, gewohnt wird immer und es gibt immer einen schönen Cashflow damit?
Gewohnt wird tatsächlich immer und die Bauindustrie oder die wenigen Wohnungen, die gebaut werden, verschärfen natürlich auch das Thema Wohnen, Wohnnachfrage und deswegen muss man auch da sich gegenstemmen, muss man versuchen, auch Neubau zu generieren. Das geht mit dem Kapital, was man in den Markt einfließen lassen will, auch in der Zukunft. Aber dafür müssen wir private Unternehmen auch sorgen, dass wieder mehr gebaut wird, um attraktiven Wohnraum auch zu schaffen.
Ich sitze in der Immobilienwirtschaftslounge mit Johannes Fütterer. Er ist CEO von Edifion. Und Johannes, wir haben jetzt gesprochen über die Notwendigkeit eigentlich, wenn man es wirtschaftlich betreiben will, dass man das Asset, das Property und auch das Facility Management zusammendenkt. Wie siehst du das Ganze aus technischer Sicht?
Aus technischer Sicht bin ich der Überzeugung, dass ich in den einzelnen Silos immer mehr Plattformlösungen, SaaS-Lösungen, cloudbasierte SaaS-Lösungen durchsetzen werden. Das ist auch gut so. Die kann man im Silo betreiben. Man muss darauf achten, dass sie Schnittstellen haben, sodass man in der Lage ist, zwischen den einzelnen Silos Daten auszutauschen. Ja, das tun wir im physikalischen Asset mit einer Cloud-Plattform für den technischen Gebäudebetrieb, die dann zusammengebracht werden kann mit Smart Metering, mit dem Energiemarkt, mit Computer-Aided Facility Management, aber auch mit Asset Management und Property Management.
Ich sitze hier mit Martin Kassler, Geschäftsführer vom VDEV. Martin, angesichts der Expo Real und auch euren Erfahrungen jetzt letztens vom Deutschen Verwaltertag und ähnlichen Sachen, was sind denn gerade die Haupttrends in Bezug auf Digitalisierung in der Verwalterbranche?
Ja, ich glaube, dass wir vor der Herausforderung stehen, dass viele unserer Unternehmen in ihre IT-Kosten investieren müssen. Und da haben wir eben ausgemacht, dass das deutlich über ein ERP-System hinausgeht. Wir brauchen zusätzliche Dienstleistungen, die nicht nur digital sind, sondern die zunehmend auch Prozesse innerhalb der Immobilienverwaltung automatisieren können. Warum benötigen wir das? Zum einen, wir haben Fachkräftemangel. Der wird auch in den nächsten Jahren eher größer als kleiner werden. Zum anderen stehen wir natürlich auch vor der Herausforderung, dass die gesetzgeberischen Anforderungen immer komplexer werden. Und hier helfen uns natürlich digitale, automatisierte Prozesse, dies gut einordnend und dann auch entsprechend an Eigentümern wiedergeben zu können.
Ich sitze hier mit Harry Thomsen, CEO von Areon. Und wir haben uns darüber unterhalten, was denn KI jetzt für weitere Schritte ermöglicht und meine provokante These ist, KI kann keine Nebenkostenabrechnung, weil die muss zu 100% stimmen. Du hattest ein bisschen eine andere Meinung. Wie seht ihr, wann kommt die automatische Nebenkostenabrechnung?
Lieber Jörg, ich bin bei dir, dass sie zu 100% stimmen muss und wenn ich mit unserem Entwicklungschef spreche, ja, da verspricht er mir schon und sagt, Harry, in 12 Monaten werden wir in der Lage sein, die Nebenkosten weitgehend zu automatisieren, die Nebenkostenabrechnung.
Ich sitze hier mit Konstantin Köck, CTO und Co-Founder von Planradar. Wir haben uns gerade sehr angeregt unterhalten über das Thema digitales Ökosystem. Denn es ist ja oft so, jeder spricht vom Ökosystem, aber jeder meint sein eigenes. So kann es nicht zusammen funktionieren. Was setzt ihr diesem entgegen?
Also wir glauben bei Planradar, dass es eine gemeinsame Lösung für Probleme geben muss. Wir haben in unserer Plattform offene Schnittstellen und glauben, dass wir zu anderen Systemen Daten bereitstellen, als auch Daten von dort nehmen zu können, um für alle Beteiligten den maximalen Mehrwert zu kommen. In der heutigen Zeit gibt es keine All-in-One-Software mehr. Es gibt Lösungen für spezielle Anwendungsfälle, die im Idealfall nahtlos interagieren können, um für den Kunden den meisten Mehrwert zu bringen und das ganze Tech-Ökosystem gemeinsam voranzubringen.
Ja, ich sitze hier am zweiten Expo-Tag mit Dr. Christian Westphal. Geschäftsführer von Krem Solutions. Und Christian, wir haben gerade uns mal so ein bisschen unterhalten über die aktuellen Trends und sind auf die Cloud zu sprechen gekommen. Was tut sich denn da gerade im Bereich Cloud und Wohnungs- und Immobilienwirtschaft?
Ja, also wir haben festgestellt, dass es viele, viele Themen gibt, die dieses Jahr auf der Messe diskutiert werden. Das Themen der letzten Jahre auch. Ein Thema ist etwas anders als die letzten Jahre. In den letzten Jahren hat man einen sehr starken Trend hin zur Cloud verspüren können. Mittlerweile ist es so, dass man sagt, die Public Cloud kommt mir nicht unbedingt ins Haus und dass man doch die Datensouveränität behalten möchte und es nicht an irgendwelche Hyperscaler weitergeben möchte. Und das ist eine schöne Entwicklung, wie ich finde, gerade für den europäischen Markt. Und insofern unterstützen wir das natürlich seitens Krem Solutions auch.
Ein letztes Statement von Philipp Radlanski von Greenberg Traurig.
Thema Smart Building, Herr Dr. Radlanski. Wo ist da das Einfallstor für Cyberhacker?
Ja, das Einfallstor ist eigentlich genauso wie bei Laptops, Computern oder Handys. Man hat ja einen Computer, Netzwerkkomponente in diesen Smart Homes oder Smart Buildings. Und wenn man den nicht ordentlich absichert, ist das Einfallstor eben da. Man muss sich darum kümmern, wenn man sowas anbietet am Markt, dass es sicher ist. Genauso wie die Statik des Gebäudes sicher sein muss, muss auch die Cyberseite sicher sein. Und da gibt es viel, was man falsch machen kann. Man kann es aber auch richtig machen und richtig gut machen. Man muss sich eben darum kümmern.
Und also Cyber Security ist eine Sache. Nochmal, also der Aufruf, jeder muss sich darum kümmern, weil es ist nicht die Frage, ob jemand betroffen werden wird, sondern wann. Ja, und aber auch die Daten, die man in so einem Smart Building sammelt, da kommen ja auch einige Verpflichtungen auf die Eigentümer zu. Welche sind das?
Absolut, das ist ein ganz heißes Thema. Seit einem Monat jetzt, seit dem 12. September ist der EU Data Act in Kraft. Und der sagt eben, dass es nicht nur um personenbezogene Daten geht, sondern um jegliche Art von Daten, die einfach dadurch entstehen, dass man solche Geräte nutzt. Fahrstühle, die fahren, Rolltreppen, die fahren, Wärmesensoren, alles Mögliche. Und die Daten, die dadurch entstehen, die liegen dann natürlich erstmal bei dem Betreiber. Die gehören dem aber nicht, sondern die gehören eigentlich dem Eigentümer oder dem Nutzer. Und da gibt es ganz schwierige und auch neue vertragliche Beziehungen, die man eben vertraglich abdecken muss. Und da lauern natürlich auch Risiken, wenn man auf diesem Datenpool sitzt und ihn nicht richtig sichert.
Ja, nach so viel Cybersecurity, Jörg, lass uns mal ein Fazit probieren.
Naja, mit den Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, da werden wir nicht dran vorbeikommen. Also sowohl ESG als auch Digitalisierung bleibt erhalten. Wichtig ist natürlich, dass man sich bei der ganzen Sache erstmal die Prozesse anguckt, bevor man digitalisiert und die großen Hoffnungen, die auf künstliche Intelligenz gesetzt werden, die schwingen natürlich überall mit, wobei, wie gesagt, die Realität da noch relativ beschaulich aussieht.
Ja, Jörg, mein Kurzfazit lautet: Wohnen hui, Defense hui, Büro kommt drauf an, die Stimmung war nicht schlecht, aber die Unzufriedenheit ist relativ groß. Thema KI, Jörg, das ist ja auch rausgekommen, es wird viel über KI gesprochen, die Messe hat mit KI gedolmetscht. Aber so richtig ans Laufen kam es doch nicht, oder wie siehst du es? Gibt es da schon richtig konkrete Modelle?
Ja, es gibt konkrete Anwendungen, wobei ich sagen muss, die meisten wollen mir oder anderen Marktteilnehmern Chatbots als KI verkaufen. Das ist es jetzt wahrlich noch nicht. Ja?
Schauen wir mal, was das nächste Jahr bringt. Ich freue mich jetzt mit dir mal, was machen wir? Trinken wir eine Limo, Jörg?
Och, also ich finde heute, wenn wir das hier fertig haben, da ist mal was anderes dran als eine Limo.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.